Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für VogelkundlerInnen und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Simon, Lenny und Kalle mit euch über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und über weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's!
Zwei, eins, los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Birdbeats Podcasts. Heute ist wieder Sonntag, das heißt Lenny, Simon und ich sprechen darüber, was in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten 7 Tagen passiert ist, was Seltenheiten technisch los war, aber was auch allgemein so abging. Und es ist ja fast schon Tradition, dass wir erstmal etwas über Nokmik sprechen, was bei uns da so in der Woche passiert ist. Wie sieht es denn da bei euch aus? Und erstmal hallo.
Ja, hallo. Ich fange mal gleich an mit meinen Nokmik-Ergebnissen der letzten Woche. Ich bin endlich mal wieder dazu gekommen, ein bisschen ausführlicher aufzunehmen. Hatte an sich auch gar keine so spannenden Arten. Zugtechnisch ist auch gar nicht so viel los. Eben verschiedene Arten in relativ geringen Zahlen. Singdrossel zog hier jetzt relativ stark. Und was ich mal ganz spannend fand, ich habe letzte Nacht gezählt. Denn bei mir im Garten brüten oder singen dann auch nachts die Waldohreulen und die haben letzte Nacht tatsächlich 1053 Mal gerufen.
Das ist viel, ja, moin auch von meiner Seite.
Wenn man sonst nichts zu tun hat.
1000, hast du Langeweile? Naja. Ja. Ja, bei mir die Nokmik-Ergebnisse, seitdem der Wind jetzt wieder auf Nord gedreht ist, ist definitiv weniger los. Wie du schon meintest, Singdrosseln dominieren ein wenig. Ich hatte auch noch mal hin und wieder eine Rotdrossel dabei. Ansonsten aber, ja, nicht viel, ja, Biodiversität quasi, nicht viel Abwechslung. Ich hatte jetzt meine ersten Regenbrachvögel. Das war sehr, ja, nicht überraschend, weil es zur Jahreszeit passt, aber weil es meine erste Feststellung war, doch sehr erfreulich. Aber ansonsten hin und wieder ein paar einzelne Brachvögel, und ein paar Enten, aber jetzt noch nicht so, wo man sagt, jo, es kommt an den Herbst ran, wo ich pro Nacht 200 Individuen habe. Das beläuft sich hier alles eher so irgendwie auf 20.
Ja, immerhin. Bei mir ist es eher so im hohen einstelligen Bereich. Limikolen fehlen bei mir komplett. Dafür hatte ich heute Nacht die erste Schafstelze. Das hat mich gefreut für die Gartenliste. Und Rallen waren bei mir in den letzten Tagen sehr viele. Teichhuhn und Blässhuhn ist hier vermutlich stationär. Wasserralle, keine Ahnung. Ich habe mal auf Google Maps gerade nachgemessen. 3,59 Kilometer ist es bis zum nächsten Wasserrallenrevier. Keine Ahnung, ob die so weit nachts fliegen. Ansonsten hatte ich da vielleicht auch mal ein ziehendes Individuum dabei. Aber ansonsten, ja, also ich warte fast schon wieder auf den Herbst, also zumindest Nokmik technisch. Irgendwie ist nicht mehr so ganz viel los. Aber ja, wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit nur über Nokmik sprechen. Es gibt ja auch noch viel, viel mehr Spannendes im Moment. Die ganzen Brutvögel kommen ja zurück. Bei uns im Süden sind wir ja immer schon ein paar Wochen weiter. Deshalb kann ich euch schon mal damit neidisch machen, dass Waldlaubsänger hier überall auftauchen oder an verschiedenen Stellen. Die Waldrappe sind zum Teil am Bodensee zurück. Regenbrachvögel, wie du vorhin schon angesprochen hattest, sind hier auch gerade, also für Binnenlandverhältnisse, Unmengen unterwegs. Außerdem, wenn wir wieder bei den Brutvögeln sind, Nachtigall ist da, Dorngrasmücke kommt an, Kuckuck ist an vielen Stellen wieder zu hören. Also irgendwie ist jetzt mehr oder weniger fast alles da. Jetzt fehlen nur noch, ja, irgendwie eine Handvoll Brutvögel und dann ist bei uns echt alles wieder da. Wie sieht denn das bei euch aus? Bei euch ist es ja wahrscheinlich noch nicht ganz so weit mit den Grasmücken zum Beispiel.
Sehr cool, was du alles so hast und damit machst du mich und ich glaube Lenny dich auch sehr neidisch mit den ganzen schönen Sommervögeln. Aber ich bin eigentlich auch ganz zufrieden jetzt so mit der letzten Woche. Da es jetzt eben noch mal ein bisschen wärmer geworden ist, sind jetzt die ersten Fietisse angekommen. Ich hatte jetzt hier lokal im Moor 5 Stück singend. Außerdem singen hier auch schon mehrere Baumpieper. Die sind alle gefühlt so jetzt mit der Wärmewelle mitgekommen und auch jetzt auf den Inseln anzutreffen. Und ich denke, also allgemein nehmen auch solche Arten wie Schafstelze hier richtig zu. Und wenn bei dir so viel los ist, Kalle, denke ich, dass es hier auch gar nicht mehr so lange dauert, bis dann die ersten richtig schönen Sommervögel auch mal vielleicht ein bisschen früher als sonst oder so sich beobachten lassen.
Ja, verblüffend. Kuckuck und Nachtigall, da ist hier irgendwie noch nicht so richtig dran zu denken. Aber Ja, wie Simon eben auch schon sagte, mit Baumpiepern, du hattest ein paar. Ich hatte jetzt bei der Kartierung vor ein paar Tagen, war alles voll mit Baumpiepern, wo man aber auch echt merkte, dass die auch von Singwarte zu Singwarte weiterflogen, so schleichzugmäßig teilweise. Es ist alles voll mit Wiesenpiepern, habe ich das Gefühl. Also zumindest heute war es enorm, was über mich rüberflog. Und was noch ganz schön ist, ich weiß nicht, ob das bei euch im Süden eigentlich, bei dir auch, die so durchkommen, Ringdrosseln. Also da hatte man jetzt in den Wacholdertrupps oder Wacholdertrupps, genau, Wacholderdrosseltrupps natürlich, hin und wieder mal eine beisitzen oder auch so einzeln auf dem Feld. Die sind natürlich immer ganz schön anzugucken.
Ja, cool. Also bei uns ist es ja so, dass zum Teil hier auch noch die Alpen, Ringdrosseln brüten, also zum Beispiel im Schwarzwald. Allerdings, ich muss überlegen, ich hatte glaube ich nur eine Ringdrosselbeobachtung bisher in diesem Jahr. Und auch die Wacholderdrosseltrupps haben sich entweder aufgelöst oder sind nach Norden weiter. Also irgendwie so richtig viele haben wir da bisher noch nicht. Und ich habe jetzt auch noch nicht so auf Ornitho gesehen, aber vielleicht kommt da auch noch was oder vielleicht auch auf Nopmik oder so, keine Ahnung, ist bisher noch nicht so ganz viel unterwegs gewesen.
Ja, dann würde ich noch einmal weitermachen mit einer News, vielleicht für die Norddeutschen interessanter gerade als für die Süddeutschen. In Zeig in den Niederlanden, an der Grenze zu Deutschland, wurde am Mittwoch noch ein Habichtsadler beobachtet. Vielleicht hattet ihr es mitbekommen, im letzten Jahr durchflogen Deutschland auch bereits zwei besenderte Habichtsadler. Ich weiß gar nicht, ob der Vogel jetzt auch besendert war. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde dort ein Vogel fotografiert und halt auch Richtung Norden ziehend, heißt Richtung Westküste, Richtung Simon die Ecke. Also gerade was Adler angeht, werden wir auch gleich noch mehr zu kommen. Augen offen halten derzeit.
Super spannend und damit würde ich gleich anfangen mit den Updates der Woche in Deutschland, genau, die letzten Woche. Und wir haben auch, das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, eine hohe Anzahl diese Woche an Seltenheitsmeldungen, an neuen Meldungen und auch ein oder andere richtig seltene Art dabei. Das wird auf jeden Fall gleich noch spannend und um da möglichst schnell hinzukommen, fange ich jetzt an, dass eben der Kaiseradler weiterhin im Randobruch ist. Da hatten wir auch schon öfters drüber erzählt. Genauso ist der Drosseluferläufer in Kiel weiterhin da und wird irgendwie hübscher denn je. Ich habe jetzt nochmal Fotos gesehen, die bei Ornitho mit hochgeladen waren und der Vogel ist echt super hübsch und bekommt immer mehr Punkte Richtung Prachtkleid. Das ist schon echt hübsch. Die Polarmöwe, die vorjährige, ist weiterhin auf Helgoland zu beobachten. Und die Seitensänger, über die wir auch schon berichtet hatten, halten sich weiterhin an verschiedenen Stellen im westlichsten Deutschland auf. Da zählen wir in 5 Individuen in Kranenburg, einen bei Düsseldorf, einen in Monheim und einen in Völklingen. Und das finde ich schon echt besonders und super spannend zu beobachten, wie sich diese Art auch so ein bisschen jetzt in den Westen Deutschlands auch ausbreitet, genau, von den Niederlanden oder eben Belgien und so weiter kommt.
Ja, werden ja immer mehr Nachweise. Sehr gut, dass wir die Updates abgehandelt haben. Damit kommen wir jetzt nämlich zu den neuen Seltenheiten, die zugeflogen sind. Und ich glaube, wir müssen einfach mal mit der seltensten Art von allen anfangen, und zwar dem Schmarotzermilan. Ich glaube, jeder, der da so ein bisschen in der Szene drin ist, hat das die letzten Tage mitverfolgt, wie der am 15. auf Wangerooge beobachtet wurde und dann am 16. nochmal. Man hat ihn ja schon 3 Tage vorher in den Niederlanden, wurde schon mal ein Schmarotzermilan beobachtet. Und es wäre ja, oder wenn diese Art oder das Individuum anerkannt wird, dann wäre das ja der erste Nachweis für Deutschland, was ja wirklich sehr, sehr spektakulär wäre. Denn der Schmarotzermilan ist eigentlich eine ägyptische Art, die dort relativ stationär ist. Eigentlich verwunderlich, wir hatten ja schon die letzten Tage darüber gesprochen, dass es da nicht mehr Nachweise gibt. Also, weil so weit ist es ja von Ägypten nicht nach Europa. Klar, nach Deutschland ist es ein Stück, aber so, dass der allein nicht mal in Südeuropa, dass es da mehr Nachweise gibt, hat uns alle verwundert. Was allerdings noch das Kritische ist, deshalb muss man da mal schauen, ob der dann auch so anerkannt wird als Wildvogel, ist, dass vor 8 Jahren in London 4 Stück bei einem Sturm ausbrechen konnten und fliehen konnten und die sind leider unbedingt gewesen. Sprich, unter Umständen tummeln sich vier Schmarotzer-Milane seit 8 Jahren irgendwo in Europa rum. Vielleicht sind auch schon einige von denen gestorben, wer weiß, denn nach 6 Monaten waren die dann verschwunden. Was meinten ihr dazu? Wie seht ihr die Diskussion? Ist das jetzt ein Wildvogel oder ist das ein Escape oder lässt sich das überhaupt nicht klären?
Ich sehe das auf jeden Fall super kritisch. Ich würde auch vielleicht noch mal ein bisschen anmerken, vorweggreifen erstmal, wie das überhaupt mich getroffen hat, weil Wangerooge ja eine der ostfriesischen Inseln ist und ich ja auch in Ostfriesland lebe und das eigentlich gar nicht so weit weg von mir ist. Ich saß tatsächlich gerade im Biologieunterricht. Wir hatten von der Schule aus freigeschaltetes Internet. Ich gucke auf Ornitho, sehe, dass da irgendwie so eine Meldung mit Art nicht in der Liste ist, klicke das an und sehe Schmarotzer-Milan. Und da ist mir gleich bewusst, weil ich die Meldung eben vom Lauwersmeer in den Niederlanden vorher schon gesehen hatte, dass jetzt wahrscheinlich der erste Schmarotzer-Milan für Europa tatsächlich nach Deutschland gekommen ist. Und daraufhin wollte ich da auch unbedingt hin, aber eben wenn der sich auf der Insel aufhält und es dann tagsüber total flimmert, hat man keine Chance oder keine Chance, den wirklich vom Festland zu beobachten. Und eigentlich war ich erst richtig gehypt, aber dann kam eben diese Nachricht, dass, wie du gerade meintest, in London vor 8 Jahren welche ausgebrochen sind, dann gleich 4 Stück. Und das lässt mich echt fraglich stimmen, weil es wirklich eine Art ist, die in Europa relativ viel gehalten wird. Also als einfach Zuchtvogel in Volieren und die Art eben noch gar keinen europäischen Nachweis hat. Und da frage ich mich, was ist wahrscheinlicher? Ist es jetzt wirklich ein Wildvogel? Was ich mir gut vorstellen könnte von der Distanz, für so einen Greifvogel von Ägypten ist es ja echt gar nicht so weit. Aber da der eben noch gar nicht in Europa, auch nicht in den näheren Ländern Richtung Ägypten nachgewiesen wurde, denke ich mir schon so, ob es nicht vielleicht wirklich einer von den Londoner Vögeln oder ein anderer aus Gefangenschaft sein könnte.
Ja, ich finde es auch super schwierig. Also, ob es die Londoner Vögel sind, sehe ich irgendwie kritisch, weil die saßen dann ja noch 6 Monate in Norfolk, wenn ich das richtig im Kopf habe, und sind dann erst verschwunden. Natürlich muss man solche Vögel im Hinterkopf haben, aber ob die dann wirklich 8 Jahre überhaupt nicht gesehen werden. Also vielleicht ist auch ein Schmarotzer-Milan einfach untererfasst in Europa, wovon ich aber eigentlich, wenn ich in die südlicheren europäischen Länder denke, eigentlich überhaupt nicht ausgehe. Weshalb es mich echt wundert, dass kein Nachweis bis dahin bestand und dann halt erst in den Niederlanden der erste auftaucht. Ja, ist schon leicht fragwürdig. Ich würde vielleicht noch ein bisschen auf die Beobachtungsbedingungen ganz gerne vor Ort eingehen, weil der Vogel wurde anhand eines Handyfotos belegt. Da kann man sich mal vorstellen, wie nah diese Schmarotzer-Milan über die Jefa-Plattform auf Wangerooge dran vorbeiflog, immer mal wieder. Zwischenzeitlich bestand dann auch, war der halt auch eine Stunde weg, wo dann auch keiner wusste, in welche Richtung er so richtig abgeflogen war. Dann kam noch von Spiekeroog, wenn ich das, Simon, kannst mich gerne korrigieren, richtig im Kopf habe, ein Update, dass er südlich davon auch über Meer gesehen wurde.
Ja, dazu dann eben direkt. Der Vogel, wie du meintest, flog ja relativ mobil dann erstmal auf Wangerooge rum, als er am 15. entdeckt wurde. Flog teilweise auch aus der Sicht eben raus und hat sich dann irgendwann nach dem Mittag Richtung Westen versteckt und war erstmal nicht zu finden. Viele von den Freiwilligen auf Wangerooge haben auch noch nachgesucht, den aber erstmal nicht gefunden. Kurz darauf kam dann eben die Meldung von Spiekeroog, dass ein Milan Richtung Festland fliegt. Da war aber nicht abschließend geklärt, ob es jetzt der Schmarotzer war oder nur ein Schwarzmilan. Aber eben, da Schwarzmilane hier ziemlich selten sind, wurde erstmal davon ausgegangen, dass es der Schmarotzer-Milan ist. Später ist er dann aber wieder auf Wangerooge aufgetaucht und sollte dann auch von Wangerooge Richtung Festland geflogen sein. Ich habe dann auch vom Festland aus geguckt, den Vogel leider nicht mehr gesehen. Und am nächsten Tag war er dann anscheinend wieder auf Wangerooge, weswegen ich davon ausgehe, dass er einfach ein paar Schleifen Richtung Festland geflogen ist, dann aber letztendlich erstmal wieder Richtung Wangerooge zurückgekehrt ist.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Meldung und eine sehr interessante Beobachtung. Mal sehen, was da die Tage noch kommt. Ist ja von heute, also vom Samstag, gibt es noch kein Update. Vielleicht taucht er ja nochmal irgendwie auf den Inseln auf, vielleicht taucht er auch noch weiter westlich oder östlich wieder auf, wer weiß. Aber klar, wie wir das schon jetzt oder wie ihr das vor allem jetzt hier auch schon genannt habt, ich glaube, es wird ziemlich schwierig, da eine eindeutige Information oder eine eindeutige Entscheidung letztendlich zu fällen, ob das jetzt ein Escape oder ein Wildvogel ist, weil ja, woher sollen die Informationen kommen? Es wird ja jetzt schon sehr viel gemunkelt. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass sich da keine endgültige Entscheidung drüber treffen lässt.
Ja, auf jeden Fall Riesenglückwunsch an die Beobachter und die Entdecker. Das waren ja auch alles nur Freiwillige oder im Rahmen, glaube ich, des Mellum-Rats, die dort eben dann eine Zugplanbeobachtung gemacht haben auf der JEFA-Plattform. Und egal, wie es jetzt ausgeht, ob der Vogel anerkannt wird oder nicht, es ist auf jeden Fall, finde ich, eine super spannende Beobachtung, ein super spannender Nachweis. Und deswegen auch nochmal von mir Glückwunsch an alle Beobachter.
Dann lass uns mal weitermachen mit den weiteren Seltenheiten. Bleiben wir bei den Greifvögeln. Wir haben nämlich nicht neben dem Schmarotzer Milan, wie wir vorhin schon angesprochen haben, war auch wieder mit Adlern einiges unterwegs. Zum Beispiel ein Schelladler in Ostfriesland bei Aurich. Der wurde auch bei einer Zugplanbeobachtung ziehend gesehen. Ist ja jetzt nichts Untypisches, dass ja letztendlich die Schelladler, die weiter nach Norden müssen, zur Zugzeit hin und wieder mal beobachtet werden. Wir hatten da ja auch vor einigen Folgen, ist schon ein paar Folgen her, mal die besenderten Schelladler angesprochen. Außerdem Gleitaar-Meldungen, zwei Stück. Wir saßen vorhin schon, also zum einen erstmal in Nordrhein-Westfalen bei Bedbrook und auf Helgoland. Außerdem vielleicht eben noch der dritte, oder es gab noch einen dritten Ort, an dem er gemeldet wurde, bei Hannover in Uetze. Das sind, also das Spannende dabei ist, dass in Bedbrook, also der in Nordrhein-Westfalen, am 13. und 14., also Anfang der Woche, gesehen wurde und jetzt die letzten 2 Tage, also Freitag und Donnerstag in Hannover oder bei Hannover, beides Mal ein vorjähriges Individuum. Und es gibt zwar Bilder, die einige Informationen preisgeben, aber wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir auch nicht endgültig sagen wollen, ob das jetzt dasselbe Individuum sein könnte, was innerhalb von diesem einen Tag auf 14. auf den 15. dann diese rund 270 Kilometer nach Nordosten geflogen ist. Ist ja immer schwierig, wenn man sich dann nur die Bilder anschauen kann, wenn die dann so wie in dem konkreten Fall jetzt einmal bei Sonnenlicht und einmal bei Schatten und je nachdem, ob dann der Fotograf dann noch nachbearbeitet hat, finde ich, ist das immer sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt dasselbe Individuum ist, wobei das bei Greifvögeln ja immer noch eher tendenziell etwas besser zu klären ist als jetzt bei kleineren Singvögeln zum Beispiel.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch super spannend, ob man wirklich den Vogel von Bedbrook mit dem von Uetze in Verbindung bringen kann. Ich denke eben, dass die 270 Kilometer und Flugrichtung insgesamt gut passen für die Art. Aber um das sicher zu klären, bräuchte man, denke ich, nochmal ein bisschen schärfere Fotos im Flug, dass man nochmal ein bisschen irgendwie den Gefiederzustand beurteilen kann, da es sich ja bei beiden Vögeln um vorjährige Vögel handelt. Viel spannender eigentlich noch als die beiden, finde ich den auf Helgoland, der dort ja eben am 16. entdeckt wurde, wie er mittags vom Meer kam, sich dann kurz auf der Insel aufgehalten hat, auch rüttelnd, und dann nach Osten geflogen ist. Das ist nämlich erst der zweite Nachweis für Helgoland. Und wie ja wahrscheinlich auch die meisten von euch wissen, hat ja Helgoland eine super gute Lage für Seltenheiten. Und der Gleitaar ist ja in Deutschland oder wird gefühlt immer häufiger. Da der auch so ein bisschen sich Richtung, also von Südwesten Richtung Deutschland mehr verbreitet. Aber Helgoland ist dann natürlich doch weit auf dem Meer und ziemlich nördlich. Und dementsprechend ist es spannend, dass jetzt da der zweite Nachweis dieser Art auf Helgoland gekommen ist und der letzte auch erst ein Jahr quasi zurückliegt oder ein bisschen über ein Jahr. Und damit sind es eben zwei Nachweise dieser Art in den letzten Jahren auf Helgoland, was ja auch nochmal demonstriert, wie sich diese Art zunehmend ausbreitet. Und das finde ich auf jeden Fall insgesamt einfach eine super, super spannende Beobachtung. Und genau, bevor ich mich jetzt noch um Kopf und Kragen rede, haben wir gerade ein technisches Problem und Lenny kommt nicht mehr in unser Gespräch rein. Was hast du dazu zu sagen, Kalle?
Ich sehe die Meldung, dass er im Warteraum sitzt und ich habe ihn nicht reingelassen.
Da ist er
Das
wieder.
ist mein Fehler. Zweiter Bildschirm und so. Aber jetzt ist Simon, ist Lenny wieder da.
Habt ihr den Aufzug gestoppt oder? Ja, okay.
Wir sind noch nicht.
Ich mache tapfer weiter.
Nee, ich habe auch nicht gestoppt.
Noch am Laufen. Ach, sehr gut. Ja, dann habt ihr einfach jetzt einmal mitbekommen, dass bei uns auch nicht alles ganz rund läuft. Lenny, wir haben über Schmarotzer, Milan, Shell, Adler und Gleitaar geredet und würden jetzt weitermachen mit einer weiteren Art, und zwar der Carolina-Krickente oder Carolina-Krickente oder amerikanische Krickente oder was auch immer. Eigentlich eher ein Update, die war ja schon, was war das, Ende März, am 26.03., also doch Ende März, im Hauke-Heinkoog beobachtet worden, ein Männchen. Und jetzt ist an derselben Stelle wieder eins aufgetreten, vom 14. bis zum 16. Insofern kann man da, denke ich, davon ausgehen, dass das dasselbe Individuum ist, was einfach die letzten Wochen etwas, ja, entweder versteckt oder einfach nicht gesehen wurde oder vielleicht auch noch an einem anderen Ort unterwegs war.
Mach mal weiter, Simon. Ich muss mich gerade noch mal zurechtfinden, okay, wo ihr gerade seid.
Okay. Ja, genau. Dann hätten wir auch noch eine Ringschnabelente. Die meisten, über die wir auch berichtet hatten, halten sich anscheinend wohl jetzt nicht mehr auf ihren Überwinterungsgewässern auf. Zumindest existieren zu dem Zeitpunkt nur noch eine Meldung aus Deutschland. Und die stammt eben von Reichenau in Baden-Württemberg vom 11. Von einem weibchenfarbigen Individuum mit der Vermutung, dass es sich vielleicht um das Individuum handeln könnte, welches in der Gegend schon im Januar und Februar beobachtet wurde. Aber mit Sicherheit kann man das jetzt nicht sagen. Aber ist die letzte Meldung dieser Art aktuell in Deutschland. Und ich denke auch, das könnte die letzte Ringschnabelentenmeldung für dieses Winterhalbjahr aus Deutschland sein.
Ja, ich kann dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich zum einen die Stelle kenne, wo es beobachtet wurde, zum anderen den Beobachter. Die Ringschnabelente wurde im November bei der Wasservogelzählung bereits das erste Mal gesehen, damals noch im Makelfinger Winkel. Dort war sie dann bis zum neuen Jahr ungefähr, wurde dort von verschiedenen Leuten beobachtet, allerdings weniger häufig als die anderen in Deutschland, weil sie irgendwie unter 30.000 anderen Tauchenten etwa war. Sprich, man musste echt gut nach dem Weibchen schauen. Das war ja wirklich nur ein Weibchen oder ein weibchenfarbiges Individuum. Die ist dann irgendwann ins Ermatinger Becken gewechselt, wurde dort dann noch 2-3 Mal gesehen. Und jetzt wurde sie, also jetzt aus dieser Woche, wurde sie eben dabei entdeckt, wie sie ziemlich weit draußen auf dem Bodensee geschwommen ist. Und der Beobachter, das hat er mir später noch gesagt, hat sie erst für eine Ruderente gehalten, aber dann später anhand von Bildern das dann nochmal genauer bestimmen können, weil es wohl relativ stark am Flackern war und die Beobachtungsdistanz relativ hoch war. Und er hatte dann zu mir gemeint, dass er die Ringschnabelente nur deshalb überhaupt bestimmen konnte, weil er jetzt schon in den letzten Monaten und Wochen ein paar Mal die davor schon gesehen hat. Also ich finde, das ist so, also nur anhand von der Silhouette, die zu bestimmen ist, ist wirklich eine große Herausforderung. So, und jetzt können wir weitermachen mit der Doppelschnäpfe. Lenny, bist du wieder eingearbeitet?
Ich bin wieder eingearbeitet, ja. Ja, finde ich aber spannend, auch mit der Ente nochmal. Weil die Fotos fand ich jetzt, also ja, man hat gesehen, es ist mega am Flimmern, aber spannend, dass die dann im Feld irgendwie vom Gefühl eher als Ruderente erst abgetan wurde oder dann erst später eher auffiel, dass es eine Ringschnabelente ist. Hätte ich jetzt im ersten Moment nicht so miteinander assoziiert. Ja, genau. Ja, die weitere Seltenheitsmeldung. Wir haben eine Doppelschnepfe im Moorgrund in Thüringen. Die ist am 14. dort gefunden worden, beziehungsweise eher aufgetreten worden. Das ist bei Schnepfen ja recht üblich, da sie ansonsten meist sehr geschützt in einer höheren Vegetation drin sitzen und dementsprechend recht selten, ja, offen sitzend zu sehen sind. Doppelschnepfe gibt es, soweit ich weiß, derzeit in Deutschland gar keine Brutpaare mehr. Eine recht große Schnepfe, Verwechslungsart in dem Fall wäre die Bekassine, aber aus, ja, vor allen Dingen zu unterscheiden an dem sehr markanten Gesang und aber auch beim Wegfliegen, gerade wenn sie hochfliegen, an den Außen, also die haben so weiße große Ränder an den äußeren Schwanzfedern, das ist, also wenn sie dann auffliegen vor allem sehr, sehr markant, das ist kaum zu verwechseln und sie sind dementsprechend halt auch größer auch noch als eine Bekkasine und die Bauchbänderung ist auch deutlich ausgeprägter.
Ja, kann ich auf jeden Fall da streichen. Ich habe auch leider noch keine gesehen, aber vom Bestimmungsbuch her sind mir auch auf jeden Fall diese weißen Ränder, die du beschrieben hast, sehr bekannt und immer wenn ich irgendwie meine Bekkasine aufliegend sehe, achte ich da schon drauf, ob da auch solche markanten Ränder sind. Da ist einfach eine richtige Wunschart für mich, wäre mal eine Doppelschnepfe zu sehen. Ja, und von der einen Wunschart kommt man zur anderen Wunschart. Denn in Reichenau in Baden-Württemberg, wo ja auch schon die Ringschnappente beobachtet wurde, ist eine Rotflügelbrachschwalbe aufgetaucht. Genau, dieser Vogel wurde am 16. entdeckt, aber hält sich wohl am 17. auch noch auf. Ist sehr mobil, ein adulter Vogel im Prachtkleid, aber eben relativ kurz nur zu beobachten, auf Nahrungssuche rumfliegend. Und bislang existieren auch noch keine Belege, einfach da der Vogel wohl sehr mobil ist und nach kurzer Zeit wieder aus dem Gebiet verschwunden ist und man noch nicht ganz genau weiß, wo er sich so aufhält. Und ist auf jeden Fall auch eine super hübsche Vogelart, die Brachschwalbe. Lenny, hast du schon Erfahrung mit Brachschwalben?
Ja, letztes Jahr im Utfa-Dreieck in Hessen saß tatsächlich auch eine Rotflügelbrachschwalbe. Da ich dort letztes Jahr in der Nähe kartiert habe, bot sich das an, dort einmal vorbeizufahren. Also es ist eine wirklich sehr eindrucksvolle Art. Irgendwie vom Flugstil so eine Mischung aus Seeschwalbe mit irgendwie ja so leichten Möwencharakter, weil sie halt doch recht groß sind. Und dann noch diese super roten Unterflügel. Das ist schon sehr eindrucksvoll, so eine Brachschwalbe mal zu sehen. Also würde es davon in Deutschland mehr geben, würde sich auch jeder darüber freuen. Ja, und zur Doppelschnepfe übrigens, ich habe letztes Jahr tatsächlich auch eine gesehen und ich kann bestätigen, auf jeden Fall, diese weißen Außenfahnen am Schwanz sind sehr markant und die fallen auf. Ich hatte die recht nah auffliegend und ja.
Sehr gut, dann sollte man die ja bestimmen können. Zudem gab es zwei Kurzzähnlerchenmeldungen aus dieser Woche. Einmal ganz im Norden auf Helgoland, die heute pünktlich am Samstag noch dazugekommen ist. Und eine weitere, die in Baden-Württemberg in Bad Waldsee entdeckt wurde. Die wurde dabei beobachtet, wie sie rufend aus einem umgebrochenen Acker aufgeflogen ist. Bei der Helgoländer Beobachtung gibt es schöne Fotos dazu, leider zu der in Baden-Württemberg nicht. Und das mit den schönen Fotos, das ist auch immer so eine Sache, denn wir springen mal weiter zu Aschkopf-Scharfstelze. Da gibt es im Moment gefühlt in halb Deutschland irgendwelche Meldungen. Wir haben zum Beispiel an der Radolfzeller Achmündung am Bodensee eine Meldung. Wir haben in Plining über 3 Tage ein anwesendes Individuum. Wir haben am Ammersee eins, wir haben am Iller Stausee 1 und in Weilheim bis zu 3 Individuen. Allerdings nicht alle mit Belegbildern. Und ich finde, gerade bei den Scharfstelzenunterarten muss man immer oder haben die immer einen faden Beigeschmack, wenn die ohne Bilder gemeldet wird. Wie seht ihr das?
Ja, da kann ich wirklich auch nur zustimmen. Ich hatte tatsächlich den Fall vor 2 Jahren, glaube ich. Also gerade Aschkopf-Scharfstelze ist so eine Art, wenn du mit der keine Erfahrung hast und nicht weißt, worauf du zu 100%ig achten musst und ob die Farbkontraste dann zu 100% passen und man sie im Zweifel dann auch nicht hört, weil sie zu weit weg ist und man sie nur im Spektiv sitzen hat, kann halt auch so eine vorjährige Thunberg-Scharfstelze zwischen Thunberg-Scharfstelze und Wiesenscharfstelzen mal gut nach Aschkopf aussehen. Obwohl es gar keiner ist, weil sie halt auch so eine weiße Kehle hat. Aber da geht es dann halt wirklich darum, wie scharf ist die Abtrennung. Erkennt man alle Werken, weil im Zweifel hört man sogar noch den Ruf oder kann ihn sogar aufnehmen. Und da sind gerade bei den seltenen Scharfstelzen und harten Fotos eigentlich, kommt man nicht drum herum.
Da stimme ich dir auf jeden Fall falsch zu. Ich finde immer, wenn eine Scharfstelze gut belegt ist, dann ist es voll gut. Und ich traue es auch vielen Beobachtern zu, die ohne Belege zu bestimmen. Aber vor allem eben bei Ornitho, wo man quasi nicht beurteilen kann, wer das jetzt genau gemeldet hat. Also man kann es natürlich sehen, aber schlecht beurteilen ohne Fotos, inwiefern die Bestimmung wirklich gerechtfertigt ist. Und da finde ich es eigentlich immer so, dass wenn da Fotos dabei sind, ist es schön, dass man auch wirklich da irgendwie mit Sicherheit sagen kann, es ist diese Art. Ohne Fotos ist es dann, finde ich, immer ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Und dann würde ich jetzt nicht jeder Meldung blind vertrauen. Aber grundsätzlich passen die Meldungen schon, finde ich, sehr gut ins Schema. Die Art ist ja auch relativ südlich verbreitet. Und alle Meldungen, die wir jetzt genannt haben, stammen auch aus dem südlichsten Teil aus Süddeutschland. Und das ist eigentlich auch das typische Vorkommen, wo die Art auftritt. Wenn die jetzt noch nördlicher wären, dann würde ich da vielleicht nochmal doppelt drauf gucken. Aber die passen eben alle sehr gut ins Schema.
Also ein bisschen weiter nördlich muss schon noch einer auftreten. Ich hatte noch keine. Und ich hoffe, dass dieses Jahr da was drin ist. Also da muss auf jeden Fall noch was gehen. Eine seltene Art in Deutschland haben wir noch. Die hatten wir auch schon in den letzten Wochen angesprochen. Und zwar die Rötelschwalbe. In Regensburg war vom 13. bis zum 16. ein Individuum sehr schön zu beobachten. Und ein weiteres Individuum wurde in Mengen beobachtet, beziehungsweise sogar drei Individuen. Und am Tag danach, also am Samstag, war dann noch ein Individuum da. Also da die Rötelschwalbe, die sich mit vor allem Rauchschwalben dann jetzt ja verirrt, letztendlich noch über die Alpen drüber fliegt, passiert dann doch irgendwie jedes Frühjahr. Umso schöner, dass da einige diese tollen Beobachtungen machen können, bevor die dann wieder ja, letztendlich über die Alpen zurück abhauen und dann dort brüten.
Ja, gerade wenn man bei einer Rötelschwalbe, in dem Fall, die in Regensburg war ja sogar stationär 3 Tage. Wann hat man schon mal eine stationäre Rötelschwalbe in Deutschland? Das ist jetzt auch nicht so ganz alltäglich. Ich war jedes Mal verblüfft, als dann morgens irgendwie doch wieder eine Mail reinkam. Oh, ja, Update Rötelschwalbe. Ja, cool. Dafür ist man dann
Ja, das
doch
stimmt.
ziemlich weit weg, leider manchmal, aber. Ja, natürlich ist einzugönnen und sehr hübsche Art, aber die kann gerne noch mal so ein Stück nach Norden kommen.
Ja, auf jeden Fall super verrückt, irgendwie die Fotos dann die ganze Zeit reinkamen. Also, wie du es gerade beschrieben hast, Lenny, ich habe ja auch irgendwie jeden Tag dann zumindest bei Ornitho gesehen, wie Fotos kamen, wie das Individuum gefühlt wieder auf dem gleichen Ast saß. Und dann auch mit schönen Fotos und ist einfach ein echt hübscher Vogel. Und die Schwalben sind ja zum Glück auch ziemlich mobil, dass man echt hoffen kann, dass jetzt auch die Vögel ein bisschen nach Norden fliegen. Also machen die bestimmt. Und wie weit nach Norden, das ist dann natürlich die Frage. Aber ich glaube, also es gibt ja auch aus Niedersachsen einige Nachweise und dementsprechend sind die Chancen gut, dass auch mal in andere Regionen Deutschlands oder auch von unseren Nachbarländern wieder Rötelschwalben vordringen.
Gut, damit haben wir dann Deutschland abgearbeitet. Das war jetzt ja mal wirklich, ja, ich glaube, seitdem wir dabei sind, die umfangreichste Folge, was so Seltenheiten angehen. Also man merkt wirklich, der Frühling geht los.
Auf jeden Fall.
Ja, und damit gehen wir in unsere Nachbarländer. Zum einen erstmal nach Österreich. Dort haben wir eine Küstenseeschwalbe in Seebad Breitenbrunn. Die wurde dort am 13. jagend beobachtet und die ist dann nach Nordwest abgezogen. Ich weiß gar nicht, Küstenseeschwalbe in Österreich dürfte ja, also ich glaube am Bodensee kommen Küstenseeschwalben auf dem Zug ja auch hin und wieder mal durch. Aber ansonsten ist Küstenseeschwalbe für Österreich ja schon eine richtig gute Art, oder?
Ich glaube auch, also ist ja ein Stückchen bis zur nächsten Küste. Wie gesagt, am Bodensee kommen sie vor. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wo Seebad Breitenbrunn liegt. Deshalb kann ich da wenig zu sagen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass am Zicksee und im Seewinkel, dass dort durchaus vielleicht auch schon der ein oder andere Nachweis stattgefunden hat. Aber das kann ich, also wäre jetzt nur so aus dem Gefühl raus. Aber die haben ja auch den einen oder anderen großen See, wo es dann durchaus mal wieder ja auch zum Beispiel Raubmöwen oder so es hin verschlägt. Außerdem hatten wir ja auch noch zwei Kurzzehenlärchen zusammen in Großengersdorf am 15. Das ist auch eine interessante Meldung, finde ich, gewesen, dass da einfach zwei Individuen zusammensitzen. Die meisten haben noch nicht mal eine einzige gesehen und da hocken zwei zusammen rum. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Außerdem ein Schelladler am 17. in St. Andra Wördern und eine Trauerbachstelze, wobei die ja letztendlich noch nicht so wirklich gut belegt wurde. Ja, gerade bei Trauerbachstelzen Simon und ich diskutieren da im Moment relativ viel drüber, was da so in Süddeutschland als Trauerbachstelze zum Teil bestimmt wird, wird in Norddeutschland auf keinen Fall als Trauerbachstelze anerkannt. So viel mal dazu.
Genau, und damit würde ich dann auch schon weitermachen mit der Schweiz. Dort haben wir auch ein paar Neuigkeiten, angefangen mit zwei Maskenschafstelzen in Leugern am 14. und eine, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass es ein Individuum ist, da die Orte ziemlich nah beisammen liegen, Locarno bzw. Sant'Antonio vom 11. bis 17. Auch eben eine sehr seltene Schafstelzenunterart, wie man ja aktuell eben an verschiedenen Stellen, auch in Deutschland eben, zum Beispiel jetzt mit der Aschkopfschafstelze antrifft. Und ja, ich glaube, in Österreich sind die grundsätzlich nochmal, wenn ich mich gerade nicht täusche, etwas häufiger teilweise diese Unterarten. Auch Aschkopfschafstelze, über die wir in Deutschland gesprochen hatten, hält sich ja nur derzeit im Süden Deutschlands auf und dementsprechend sollte die eben direkt südlich der Alpen bzw. eben in unseren südlicheren Nachbarländern noch einen Ticken häufiger anzutreffen sein. Anders sieht es dann eben aus mit der Steppenweihe. Da war ein Vogel, auch da, wo die Maskenschafstelze war, vom 14. bis 16. In Locarno bzw. Sant'Antonio anzutreffen. Ein vorjähriges Individuum, was dann auch relativ viele Beobachter erfreut hat.
Ja, dann geht es weiter mit dem Zwergadler in Meggen. Am 17. wurde der nach Nordwesten ziehend beobachtet. Zwergadlermeldungen ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder vereinzelt dabei gewesen. Und dann gibt es noch eine Samtkopfgrasmücke in Locarno am 16. ein Männchen. Also in Locarno ging es ja, Locarno ging es jetzt ja richtig ab. Maskenschafstelze, Steppenweihe und Samtkopfgrasmücke. Und wenn ich es richtig sehe, am 16. waren sogar alle drei theoretisch gleichzeitig an einem Tag da. Nicht schlecht.
Nicht schlecht, vor allem kommt da noch was dazu. Und zwar ist das ja auch, ich glaube, der einzige Standort in der Schweiz, wo Falsegler brüten. Noch eine weitere coole Art, die man da auch noch mitnehmen kann. Also dementsprechend, wer in den Tagen in Locarno war, der hat einige gute Beobachtungen machen können.
Ja, ich finde es total faszinierend, was da alles war. Ich kann mir es auch persönlich gut vorstellen, weil es ja auch, also ich da schon viel von gehört habe, da gibt es ja auch eine relativ aktuelle Studie zu, wie eben die Beobachtung von Seltenheiten nach der Erstentdeckung einer Seltenheit zunehmen. Heißt, wenn man irgendwie eine Seltenheit hat, fahren da relativ viele Leute hin, den Vogel zu twitchen, zu beobachten und halten sich dann ja im Gebiet auf. Und dadurch, dass dann eben im Gebiet viel mehr Leute sind, steigen allgemein ja die oder steigt allgemein die Anzahl der Meldungen und so werden auch deutlich eher mal weitere Seltenheiten entdeckt. Da kam, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen verdrehe, aber ich glaube, so ungefähr um die Jahreswende drumherum müsste das gewesen sein, kam da auch eine Studie zu, die von eBird da die Daten ausgewertet hat und da kann man das auch auf jeden Fall sehen, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen eben Erstentdeckung von einer Seltenheit und dann verhältnisweise vielen neu entdeckten Seltenheiten in dem Gebiet in der nächsten Zeit.
Ja, macht absolut Sinn. Also gerade wenn dann alle irgendwo, wenn die Beobachterzahl in einem Gebiet, wo sonst immer mal nur ganz sporadisch Leute durchlaufen, auf einmal komplett überrannt ist, und die Leute im Zweifel auch noch viel in den Himmel gucken, werden dann auch noch mal ein paar Greifvögel mehr beobachtet. Was mir bei Greifvögeln gerade noch einfällt, ich habe euch ein bisschen was unterschlagen, nein, nicht so enorm, aber der erste Schlangenadler für 2021 wurde heute in Rheden von Obersuhl in Hessen beobachtet, zusammenkreisend mit einem Seeadler und dann ist er alleine nach Nordosten abgeflogen. Also, wie gesagt, es lohnt sich derzeit in den Himmel zu gucken. Wir könnten vielleicht noch einmal ganz kurz erwähnen, dass ornitho.de noch ein neues Design der Visitenkarte hat, wo man jetzt recht anschaulich sieht, in welchen Bereichen von Deutschland man mehr gemeldet hat oder sich eher rumtreibt.
Ich finde es noch gewöhnungsbedürftig, aber die Informationen finde ich cool, dass man die jetzt so sehen kann. Bin ich mal gespannt, wie sich das die. Also da sollen ja, glaube ich, auch noch weitere Funktionen hinzukommen, wie das dann in den nächsten Wochen und Monaten dann aussieht. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Nämlich nach 40 Minuten. Ich glaube, so lange haben wir wirklich
40?
noch nie über eine
Wow.
Seltenheitenfolge gesprochen. Aber es war ja auch echt viel in Deutschland los, wenn man sich den Schmarotzer Milan zum Beispiel anhört. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe dazugelernt. Bis dahin und ciao.
Ciao.
Ciao.